Der Leibschneider der Zwerge, Teil 5 und Schluss der Geschichte. Ebenso erging es dem Schneider in der dritten, vierten und fünften Nacht. Er nahm jedes Mal draußen im Wald einen der Hurlemänner vor und nähte ihm Haut, Unterfutter und Rock auf das Sorgfältigste zusammen, erhielt dafür einen Goldgulden und fügte sich, da es einmal nicht anders war, in das traurige Schicksal, im wahren Sinne des Wortes Leibschneider der Zwerge zu sein und nicht mehr zu den Seinen zurückkehren zu können. Nur kam es ihm bei diesen nächtlichen Besuchen des Tannenwaldes sonderbar vor, dass dieses Jahr der Winter so rasch eintrat, denn schon in der dritten Nacht war es so empfindlich kalt, dass ihm ohne das Feuer der Zwerge die Finger erfroren sein würden. Und doch war es erst Ende des Monats August gewesen, als er Aachen verlassen. In der vierten Nacht traute er kaum seinen Augen, als er sah, dass die Zweige der Tannenbäume dicht mit Schnee bedeckt waren und vom eiskalten Winde bewegt traurig seufzten. Ebenso in der fünften Nacht und in der sechsten, wo er den letzten Zwerg vornahm, um ihn ebenfalls wie die anderen auszubessern. Er nähte heute eifriger, um sich in der kalten Luft warm zu machen, und war schon fertig, als Mitternacht kaum vorüber sein mochte. Dann entließ er den Zwerg mit einem gelinden Klaps wie auch die übrigen, und sah zu seinem großen Erstaunen, wie sie alle sechs aufstanden, sich bei den Händen nahmen und mit lustigen Gebärden wild um ihn herumtanzten. Nachdem es einige Sekunden so gedauert hatte, standen die Hurlemänner still, und der, den er zuerst zusammengenäht hatte, trat auf ihn zu, öffnete den Mund und sprach zum ersten Mal zu ihm folgende Worte: »Nimm für das, was du an uns getan hast, unseren herzlichsten und innigsten Dank und erfahre, welch ungeheuren Dienst du uns geleistet. Du hast unsere Burg gesehen und an der glänzenden Einrichtung derselben, sowie an den prächtigen Sälen, die bei unserer Rückkehr eben erst das lustige Zwergenvolk verlassen, dass wir ein angenehmes und behagliches Leben führen. In der Zeit, die ihr Menschen Tag nennt, und wo der große Stern, die Sonne, euch mit seinem unausstehlichen Licht fast blendet, da schlafen wir, und erst wenn die Nacht heraufsteigt, wird es in unseren Burgen lebendig, und wir erfreuen uns bei Spiel und Tanz der vergnügtesten Stunden. Wisse, dass wir Zwerge noch ein viel reizbareres Temperament haben als ihr Menschen. Und so geschah es denn in einer Nacht, dass wir sechs in der Burg eines fremden Zwergenkönigs durch Tanz und Spiel aufgeregt eines unserer Hauptgesetze, dasjenige nämlich zur rechten Zeit zu schweigen, ganz vergaßen und dadurch mit den anderen Zwergen zuerst in Wortwechsel, dann aber auch in blutige Händel gerieten. Du hast gesehen, welche Wunden wir davon trugen, und nur dem Vorzug eines tausendjährigen Lebens hatten wir es zu verdanken, dass wir an unseren Wunden nicht starben. Auch sprach bei unserer Rückkehr unser König eine schwere Strafe über uns aus, welche dahin lautete, dass wir so lange von den Festen der lustigen Burg entfernt bleiben und die Stunden, in denen sich die anderen Bewohner der Zwergenburg mit Spiel und Tanz unterhielten, im dunklen Wald zubringen sollten, bis ich ein Mensch fände, der unaufgefordert von uns und ohne dabei ein Wort zu sprechen nach eurer Art unsere Kleider und Wunden zunähe. Um diesen Fluch zu schärfen und seine Lösung recht lange hinauszuziehen, war es uns nicht einmal vergönnt, jede Nacht dem Blicke der Menschen, die vielleicht vorbeikamen, sichtbar zu sein, sondern nur beim Mondwechsel dürften wir uns in unserem erbarmungswürdigen Zustand sehen lassen, um in tiefem Schweigen um Hilfe zu stehen. Du wirst erstaunen und erschrecken, wenn ich dir die Länge der Zeit nenne, die wir hier vergebens geharrt. Es sind weit über 100 Jahre, weshalb unsere Schuld gegen dich unbezahlbar ist. Philipp stand stumm vor Erstaunen da bei dieser Rede des Zwerges und wusste nicht, was er sagen sollte. Dieser zog hierauf unter seinem Mantel den wohlbekannten goldenen Becher hervor und reichte ihn Philipp, der ihn zweifelnd nahm, ihn doch im Vertrauen auf die Zwerge rasch leerte. Da fühlte er plötzlich in allen seinen Gliedern eine gewaltige Lust, sich zu recken und zu dehnen. Er wuchs sichtlich in die Länge und Breite und bemerkte in wenigen Minuten zu seiner größten Freude, dass er seine vorige Gestalt wieder angenommen hatte. »Nimm«, fuhr der Zwerg fort zu sprechen, »nimm die 6 Goldstücke, die wir dir in 6 Nächten gegeben, als eine Belohnung des Dienstes an, den du uns geleistet. Ich weiß, euch Menschen geht nichts über das blanke Metall. Doch lasse keins dieser Goldstücke aus deinem Besitze kommen, sondern verschließe sie in eine Truhe, wo du bei ihnen jedes Mal das nötige Geld zu deinen Ausgaben finden wirst. Vererbe sie auf deine Kinder und Kindeskinder, denen sie einst noch größere Dienste leisten werden, denn in ihnen wohnt eine geheime Kraft, die erst nach einigen 100 Jahren ihre Reife erlangt. Jetzt lebe wohl und merke dir die goldene Regel, deren Vernachlässigung uns ins Unglück brachte und in deren Ausübung du auch nicht stark zu sein scheinst. Schweige zur rechten Zeit. Bei diesen letzten Worten reichte er und die 5 anderen Hurlemänner dem erstaunten Schneider die Hand, und im Augenblicke darauf waren alle 6 verschwunden. Jetzt drang auch der erste Strahl der Morgensonne über die Berge herüber und beleuchtete den Schnee, der auf dem Boden lag und an den Zweigen der Tannenbäume hing. Nun erst wurde es dem glücklichen Philipp klar, woher er plötzlich in 6 Nächten aus dem Sommer mitten in den Winter versetzt worden war. Denn da die Zwerge sich ihm nur von Monat zu Monat zeigen durften, so hatten sie in den Zwischenzeiten ihn mit einem Zauber umgeben, der ihn jedes Mal einen ganzen Monat schlafen ließ. Obgleich es so Februar und ziemlich kalt geworden war, so hatte doch Philipp den Vorteil, dass er jetzt den Weg aus dem Tannenwald finden konnte, da an den niedrigen Sträuchern keine Blätter mehr hingen, die ihm die Aussicht versperrten. Rüstig schritt er zu und jauchzte vor Freuden laut auf, als vor ihm aus dem Tal der majestätische Dom Kaiser Karls emporstieg. Bald hatte er die Mauern der Stadt erreicht und durchlief eilig die Straßen nach Meister Kaspars Hause. Diesem hatte unterdessen seine Härte gegen Philipp leid getan, und er sowohl wie Rosa weinten heiße Tränen, als der Vetter, freilich in etwas abgeschabtem Anzuge, ins Zimmer stürzte. Doch wie groß war das Erstaunen und die Freude, als Philipp nun aus seinem Ranzen 6 vollgewichtige, schwere Goldgulden hervorzog und sie nebst der Erzählung alles Wunderbaren, was ihm passiert, vor des Meisters Augen ausbreitete. Dieser gab ihm der Formalität wegen noch eine kleine Probezeit auf, um zu sehen, ob er seine Plauderhaftigkeit abgelegt, und fand hernach, dass Philipp sich so gebessert hatte, dass er ihm in kurzer Zeit seine Kundschaft übergeben und ihn mit der glücklichen Rosa verheiraten konnte. Seit der Zeit gab es aber auch keinen fleißigeren und ausdauernden Arbeiter als Philipp. Denn wenn ihm anfänglich auch die Lust anwandelte, aufzuschauen und zu plaudern, so empfand er in seinen Ohren ein leises Jucken sowie einen feinen Stich in der Hand, was sich aber auch nach und nach verlor. Das Versprechen der Zwerge bewährte sich, und die Goldgulden, die in einer besonderen Truhe verschlossen wurden, gaben bei kleinen Verlegenheiten das nötige Geld willig her. So blieben sie unangetastet im Besitz der Familie. Henning Fieser las dieses Märchen aus der Sammlung des Friedrich Wilhelm Hackländer.